Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche allen einen guten Tag. Zu Gast ist heute Olivia Wenzel. Sie hat vor kurzem ihren ersten Roman veröffentlicht. Außerdem schreibt sie fürs Theater, sie macht Musik, sie leitet auch Workshops für junge Menschen. Und jetzt ist sie hier in Berlin im Funkhaus. Herzlich willkommen, Frau Wenzel.
Danke, guten Morgen. Guten Tag.
Womit beschäftigen Sie sich eigentlich zurzeit, so viele Dinge, die Sie machen?
Also arbeitstechnisch bin ich gerade in der Vorbereitung einer Performance mit mehreren Leuten, die wir dann rings ums Buch aufbauen. Da werden wir dann auf dem Dach vom HKW Ende Juli was machen. Da freue ich mich sehr drauf.
Haus der Kulturen der Welt,
genau.
Hier in Berlin.
Mhm. Genau, und das werden wir auch wahrscheinlich nochmal in Göttingen und in Zürich zeigen. Genau, die Performance, ich versuche ein paar neue Sachen zu schreiben. Jetzt habe ich mal das erste Mal einen Zeitungsartikel geschrieben, das war auch neu für mich. Genau, es gibt noch so ein paar Workshops und ein paar Theatersachen in der Pipeline, wo ich jetzt mal gucken muss, wann wir das eigentlich zusammen machen können. Es gibt zwei Theaterprojekte, die ich gerne nächstes Jahr machen möchte.
Also immer aktiv.
Ja.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Olivia Wenzel. Sie hat vor kurzem ihren ersten Roman veröffentlicht, 1000 Serpentinen Angst. Der wurde bei uns ja auch hier von den Leserinnen und Lesern ausgewählt und gemeinsam gelesen. In diesem Buch lernen wir eine junge schwarze Frau aus Thüringen kennen, die Rassismus erlebt, die sich wahnsinnig viele Fragen stellt oder stellen lässt. Das weiß man immer nicht so genau. Die leidet und kämpft, um die halbe Welt reist. Also wir sind in den USA, in Marokko, in Vietnam. Und am Ende des Buches würde ich sagen, zu so etwas wie so einer inneren Ruhe kommt. So, das ist so meine Kurzvorstellung. Wie würde Ihre lauten, Frau Wenzel? Sie haben das Buch geschrieben.
Glücklicherweise muss ich so selten so kompakt vorstellen. Das fällt mir nämlich wirklich richtig schwer, weil das Buch ja auch nicht so einen klassischen Plot hat und so. Also genau, linear erzählt, verläuft. Ich arbeite dann gerne lieber so mit Schlagworten und sage dann so Sachen wie Rassismus, Schwarzsein, Weißsein, Deutschland, Ostdeutschland, Snackautomat, Schwangerschaft, DDR, Erinnerung, Fotografien.
Bisschen Trump auch.
Bisschen Trump, unvermeidlich.
Was mich ja sofort von diesem Buch eingenommen hat, muss ich sagen, ist der Ton. Also der hat so ein Tempo, dadurch, dass es auch ganz viele Dialoge sind. Mhm. Also irgendwer stellt da Fragen, Fragen, Antworten, Fragen, Antworten. Es gibt auch nicht immer eine Antwort, manchmal gibt es nur so drei Punkte. Also diese Dringlichkeit, mit der da eine Person zu den Lesern spricht. Mhm. Da geht es um ganz viel, da geht es um ganzes Leben.
Ja. Genau, es ist ja zu großen Teilen ein ziemlich persönliches Buch. Und ich habe auch immer ganz schön gestruggelt, als ich das geschrieben habe. Ich habe schon da auch viel dran gelitten, das zu schreiben. Und das war so ein bisschen verpönt, das so zu sagen. Und es ist ja auch so verpönt zu sagen, was autobiografisch ist und was nicht. Aber viele Teile darin sind nah an meinen Erfahrungen. Worüber ich aber immer noch überrascht bin, ist, dass es eben so dieses Dialogische so gut funktioniert und reinzieht, wenn Leute sich darauf einlassen können. Weil das beim Schreiben sich eher ganz, ganz langsam und kleinteilig angefühlt hat und ganz, also ganz, ganz gestückelte Komposition war. Und das hat aber beim Lesen automatisch so ein Lesetempo evoziert das. Und da bin ich ganz froh drüber, dass das so funktioniert. Aber ich war auch anfangs erstaunt, weil wenn ich das zum Beispiel vorlese, lese ich es ziemlich langsam. Und dann sind Menschen auch immer so überrascht, dass sie das nochmal so einen ganz anderen Ton finden, als wenn sie es alleine lesen.
Aus welchem Impuls ist denn dieses Buch entstanden?
Also ich glaube, so politisch war tatsächlich, dass ich in den USA war und diese Wahl von Trump auch mitbekommen habe 2016, so ein Auslöser und gleichzeitig auch die vielen Begegnungen, die ich da mit AfroamerikanerInnen hatte in der Zeit, die einfach mega verzweifelte Leute waren und das war katastrophal für die Leute, dass er gewählt wurde. Und ich war da zum Beispiel dann an eine Universität eingeladen, eigentlich wegen einem Theaterstück, über das wir gesprochen haben. Und da saß ich auch in so einem Seminar und die haben alle mit mir nur über Trump geredet, nicht über mein Theaterstück, was ich auch ganz gut fand. Das war so ein Aufhänger. Und ansonsten, glaube ich, gibt es formal so ein paar Vorläufer. Ich habe halt viel Theater gemacht, Dialoge liegen mir irgendwie erstmal mehr. Oder ich höre immer erstmal Stimmen, wenn ich anfange, was zu schreiben, ehe ich jetzt so Beschreibungen äußere oder so Abläufe, Handlungsabläufe schildern kann. Ich habe mit der Theatergruppe Vorschlagkammer gearbeitet, die sind richtig cool. Haben wir als Kollektiv eine Performance erarbeitet, mit vielen alten Damen über 80 uns unterhalten und eine große überfrachtete Biografie draus gebastelt. Und ich glaube, daran habe ich mich eigentlich unbewusst auch angelehnt, an dieses so kleinteilig, so ganz aus verschiedenen Zeiten so eine Biografie zusammenbasteln. In der Performance war das dann eigentlich eine unmögliche Biografie. In meinem Buch ist sie noch möglich, wenn auch an der Grenze eigentlich zu unmöglich.
Wo Sie sagen, USA, das ist ja ganz interessant, weil das ist ja ein Land, in dem sich die Erzählerin, glaube ich, zum ersten Mal richtig frei fühlt.
Ja, es ist so zweischneidig.
Aufgenommen fühlt.
Genau, es gibt so ein plötzliches Gefühl von einer Zugehörigkeit, was sie nicht erwartet hatte und von dem sie auch nicht gedacht hat, dass es ihr in Deutschland fehlt. Also erst sozusagen aus der Distanz kommt dann so eine Erkenntnis, was auch eigentlich in ihrem bisherigen Zuhause fehlt nochmal. Aber gegen Ende des Buches reflektiert sie es dann auch nochmal anders und merkt dann, dass sie da sozusagen auch trotzdem irgendwie so eine Touristin in dieser Blackness ist, die ja gar nicht so ihre sein kann, weil die auf einer ganz anderen Basis gewachsen ist, als das in Deutschland der Fall ist. Also diese Art von Community, in der sie sich da so aufgenommen fühlt.
Die Afroamerikaner grüßen sie alle freundlich, einfach so ohne Anlass auf der Straße.
Es gibt so eine ganz andere Selbstverständlichkeit von auch schwarzen Menschen in Öffentlichkeiten. Also es gibt ja so eine Stelle, sagt sie, junge schwarze Leute auf Skateboards, eine schwarze Obdachlose da, schwarze Männer in Business-Suits, die zur Arbeit fahren. Also diese verschiedenen Bilder schwarzer Menschen kennt sie sozusagen aus Deutschland in der Dichte nicht. Und das ist erstmal für sie ganz angenehm.
Und es gibt die schöne Stelle mit dem dreifachen Problem der Banane essen in der Öffentlichkeit.
Genau, das dreifache Problem mit der Banane, da kommt eigentlich die Erzählerin drauf zu sprechen, dass sie wie so immer die Banane in Öffentlichkeiten zu essen irgendwie merkwürdig war, aus verschiedenen Gründen. Einerseits als Frau, weil es immer wieder so als Penisanalogie dient und unangenehm ist, wenn man ein paar Mal mit aufgezogen wurde, ob das jetzt ein Blowjob ist. Dann gibt es das als schwarze Person, die ja erleben wir auch immer noch, dass einfach zum Beispiel Fußballspieler mit Bananen beworfen werden und dann eben so Affenanalogien aufgemacht werden, um sie rassistisch zu beleidigen. Und das dritte, die DDR. Also dass immer so diese Südfrüchte als Symbol wirtschaftlicher Übermacht gelten. Und ich habe auch letztens saß ich mit einer Freundin zusammen und dann haben wir so uns erinnert, wie eben verschiedene Lebensmittel das erste Mal so in den Osten kamen. Also auch aus den Erzählungen unserer Eltern, das wissen wir nicht mehr, und unserer Großeltern. Und da hat auch mir die eine Freundin gesagt, als dann ihre Großeltern das erste Mal so eine Kiwi in der Hand hatten, so gesagt haben, Kartoffel mit Haaren, das esse ich nicht. Und das klingt da so ein bisschen albern für uns und sowas wird halt immer so benutzt, um auch die Leute so ein bisschen abzuwerten. Aber eigentlich ist es ja ganz charmant und zeigt ja erstmal so ein, auch krass, da ist die Mauer gefallen und für Leute ging halt wirklich so eine neue Welt los, ne? Und das ist ja auch also gar nicht so einfach zu verarbeiten.
Tja, 1960 kannten die Wessis auch noch keine Kiwis, um das mal anzumerken. Sie haben es gerade schon auch am Anfang gesagt, die Protagonistin in diesem Buch beschäftigt sich ja auch sehr viel damit, wie Menschen wahrgenommen werden, also als schwarz oder weiß zum Beispiel. Ossi spielt eine kleinere Rolle, würde ich sagen. Ja. Und zugleich hat sie das auch total satt. Ne? Es gibt so einen Satz, da sagt sie, alle wollen ständig mit mir über Rassismus sprechen, das ist doch nicht meine Lebensaufgabe.
Der Satz hat mir zu dem Zeitpunkt natürlich voll aus dem Herzen gesprochen und das ist einfach eher ein Satz von mir als von dieser Ich-Erzählerin an der Stelle. Aber es ist ein Dilemma. Also wie willst du drumherum kommen, über Rassismus zu sprechen, wenn du immer wieder reingezwungen wirst, über Rassismus zu sprechen und du dann automatisch auskürzt, du musst immer wieder irgendwie Sachen vermitteln, erläutern.
Es gibt ja diesen schönen Buchtitel nicht von René Erdolodge, warum ich mit Weißen nicht mehr über, ist ein bisschen doof übersetzt auf Deutsch, Hautfarbe.
Ja, ja, also ich glaube, das Buch ist auf Englisch auch besser. Also ich habe kurz in die deutsche Übersetzung reingelesen, war so, uff, da klingt der Ton nämlich so belehrend, was natürlich legitim ist, aber ich finde es in Englisch ein bisschen, da ist es leichter und charmanter irgendwie.
Auf jeden Fall ist das ja genau, ne? Sie sagt, warum ich mit Weißen nicht mehr über, sagen wir mal, über Race spreche.
Ja, ja.
Und das Buch spricht dann doch nur darüber.
Ja, voll. Naja, für mich war das beim Schreiben so ein, also ich kam da nicht drum rum und diese Erzählerin kam also auch nicht drum rum. Und jetzt komme ich natürlich auch deswegen nicht mehr drum rum, über Rassismus zu sprechen, wenn es in meinem Buch darum geht. Und ich finde, das ist irgendwie einerseits manchmal nervig, das kommt auch oft drauf an, wie die Fragen formuliert sind. Also jetzt ist mir das sehr viel passiert, als so diese Sachen mit George Floyd so groß wurden. Dann kriege ich so ganz viele Anfragen jeden Tag, wo eigentlich so fünf Fragen das gleiche fragen, nämlich bitte erzähl uns jetzt deine Rassismuserfahrung. Und das ist so, also was soll das nützen? Also dass es Rassismus gibt, ich bin nicht angetreten, um das zu belegen. Hm. Und gleichzeitig weiß ich aber darum, dass es einfach viele weiße Leute immer noch in Deutschland gibt, die sich das nicht so gut vorstellen können oder die bisher solche Erfahrungen irgendwie haben ausblenden können, wenn es um sie rum passiert ist oder nicht wahrgenommen haben einfach. Und dass es natürlich auch gut ist, dass ich jetzt irgendwie in einer kleinen Öffentlichkeit stehe und über diese Sachen auch sprechen kann. Es ist für mich immer noch so, auch wie diese Ich-Erzählerin, anstrengend und gleichzeitig wichtig.
Olivia Wenzel in der Öffentlichkeit von Deutschlandfunk Kultur heute. Mitte der 80er Jahre in Thüringen geboren ist Olivia Wenzel 1985 in Weimar, die Mutter aus der DDR. Das steht auch im Roman, der Vater nicht. Woher kommt Ihr Vater, Frau Wenzel?
Mein Vater? Mhm. Ich habe mehrere Väter und die kommen aus verschiedenen Ländern.
Sie sind ein biologisches Wunder. Ja. Bleiben wir mal biologisch. Wo kommt der biologische Vater her?
Mein biologischer Vater kommt aus Sambia.
Aus Sambia. Mhm. Und die anderen Väter? Sind dann soziale Väter? Oder?
Ostdeutschland und Angola.
Wollen Sie noch was dazu sagen oder sollen wir das jetzt so im Geheimen lassen?
Das hat ja, genau, das können wir so lassen, glaube ich.
Okay. Sie haben eingangs gesagt, dass Sie zum ersten Mal einen Zeitungsartikel geschrieben haben. Der ist am vergangenen Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen. Und in dem heißt es ganz beiläufig, dass Sie mit 15 schon nicht mehr bei den Eltern lebten.
Mhm. Ja, ich bin relativ früh ausgezogen, weil meine Mutter und ich uns nicht so gut verstanden haben und dann beide uns gewünscht haben, dass ich ausziehe. Das konnten wir auch sehr ruhig und besonnen besprechen. Genau, und sie hat mich da mega unterstützt damals. Also sie hat das irgendwie alles möglich gemacht und eine Wohnung gefunden. Und dann habe ich mit 15 eine WG gehabt, die sie sozusagen dann auch mit mir eingerichtet hat. Und die Leute, die da einziehen, hat sie sich auch nochmal genauer angeguckt. Das waren damals so zwei Azubis. Da habe ich dann ein Jahr gewohnt in Weimar in einer kleinen WG. Und der eine Mitwohner hat leider immer Thunfischpizza in seinem Zimmer gegessen. Und das hat sich immer getürmt, die Kartons. Und es war irgendwie so nicht, es hat sich nicht so gut angefühlt. Und dann bin ich nochmal mit meiner damals besten Freundin zusammengezogen, als wir 16 waren. Dann haben wir so in einer kleinen Wohnung zusammengelebt. Genau, immer den gleichen Freundeskreis zu Besuch gehabt, zusammen Abitur gemacht, alle diese Dinge. Was aber sich damals wie eine unglaubliche Freiheit angefühlt hat. Also das war schon richtig fantastisch, dass ich so früh ausziehen konnte und Support hatte und so selbstständig sein konnte, wie ich es mir auch zugetraut hatte.
Respekt mit 15. Sie schreiben in diesem Artikel auch, dass Rassismus konstant ihren Alltag prägte. Mhm. Natürlich hätte ich mir das denken können und trotzdem ist dieser Satz so, puff, so bei mir so wirklich so in die Magengrube eingeschlagen, weil ich mir dann so vorstelle, jeden Tag Angst haben, jeden Tag aufpassen, jeden Tag Konflikte erleben, jeden Tag kämpfen.
Ja, ich war ja jugendlich und ein Kind und das dann, wenn man so jung ist, dann nimmt man die Sachen ja erstmal als so selbstverständlich auch an. Also ich hatte ein klares Gefühl, dass es da Unrecht passiert so, aber nicht in welcher Form ich da eigentlich unter Druck stehe. Und ich habe das erst wirklich gemerkt, also ich habe viel so Sachen gemacht als Jugendliche, wie so schlechte Rap-Songs geschrieben gegen Rassismus und so alle, also ich habe so alles Mögliche versucht, um irgendwie das zu verarbeiten, schon sehr früh. Aber in welcher Form ich da belastet war und ständig Angst hatte, habe ich erst so gemerkt, als ich zum Studieren in den Westen gegangen bin. Man sagt im Osten in den Westen gehen, immer noch. Und dann,
man sagt im Westen, habe ich auch in den Osten gehen.
Genau, und dann war ich in Hildesheim und habe da Kulturwissenschaften angefangen zu studieren, relativ jung, ich war 18, 19 dann. Und dann saß ich halt einmal im Bus, öffentlichen Nahverkehr und bin rumgefahren. Und habe plötzlich gemerkt, dass ich halt nicht mehr scanne, wer die ganze Zeit wo mit einsteigt in den Bus und dass ich nicht aufpassen muss, wer mit mir aussteigt. Also dass ich nicht das Gefühl habe, so, wenn ich jetzt mit den falschen Leuten aussteige, dann gibt es niemanden, der mir helfen kann und ich werde verprügelt. Also ich bin dann mega traurig geworden bei dieser Busfahrt, weil diese große Befreiung oder auch dieser große Abstand von dieser vielen Angst mir da erst klar geworden ist. Also ich habe da weiter schlechte Rap-Songs geschrieben und andere Sachen gemacht. Aber dass ich mir das wirklich nochmal gründlich angeguckt habe, das ist jetzt erst mit meinem Buch passiert. Also ich habe dann ja auch voll viel Theatertexte geschrieben, wo sowas nicht ansatzweise eine Rolle spielt. Also es gibt ja auch sehr viele andere Themen in meinem Leben, die mich bewegt haben oder auch die gar nicht in meinem Leben präsent sind. Aber naja, dieses Ausführliche und diese alte, tiefe Angst sich angucken und diesen Druck, das würde ich sagen, ist enorm in das Buch eingeflossen. Mhm. Weswegen ich eben auch manchmal das Gefühl habe, die Erzählerin ist eigentlich jünger. Also die Behauptung ist ja, die ist Mitte 30, aber eigentlich von dem, wie die das sozusagen alles durcharbeitet, was ihr so jung auch passiert ist, habe ich eher das Gefühl, die ist eigentlich so Mitte, Anfang 20. So. Mhm. Aber dann wäre vieles nicht aufgegangen. Deswegen genau das. Aber genau, die Angst ist irgendwie viel alte Angst, die jetzt im Buch nochmal eine Aktualisierung erfahren hat. So.
Also wenn, wie Sie schreiben, das Ihren Alltag prägte, dann war es ja Normalität. Und wenn etwas Normalität ist, dann hinterfragt man das ja nicht. Und wenn das dann wegfällt, wie Sie das in Hildesheim im Bus erlebt haben, dann wird mir erst klar, nee, da ist gar nichts normal dran.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber, glaube ich, auch immer noch für ganz, ganz viele Leute in Deutschland die Realität und der Alltag und die Norm. Also ich glaube, wenn man auch jetzt in Weimar gerade 13 Jahre alt ist und nicht weiß ist, ich komme aus Weimar, ist es auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Also vielleicht ist es nicht mehr so extrem, weil in den 90ern, da waren ja schon so marodierende Nazi-Gruppen, jugendliche Nazi-Gruppen so in der Öffentlichkeit so selbstverständlich, bis dann Weimar Kulturhauptstadt wurde, 99. Dann hat man sie irgendwie aus der Innenstadt vom Goethe- und Schiller-Denkmal ein bisschen weggelotst, weil das halt mit den Touristen und Touristinnen nicht so gut übereinging. Aber ich glaube, dass immer noch ganz schön viele Leute of Color, Leute, die nicht als deutsch gelesen werden oder nicht als weiß angesehen werden, auch heute in einem Höcke-Thüringen es ziemlich schwer haben können.
Ich habe gerade gestern noch gelesen, dass in Weimar jetzt die 4. Schule mit Courage ohne Rassismus oder so ausgezeichnet worden ist.
Ja, es gibt...
Also es gibt eine aktive Szene
es
zumindest.
Es gibt das mega und es gibt halt sehr viele Nazis im Osten, aber es gibt so richtig viele Leute, die auch dagegen halten. Und das ist ja viel, viel schwerer als das, was ich mache, in Berlin leben und so auf meine Art protestieren, indem ich halt zum Beispiel mal zu einer Demo gehe oder so ein Buch schreibe. Also so täglich mit diesen Leuten konfrontiert zu sein und dass die wissen, wo man wohnt und dass man die auch abends sieht und so, das ist schon nochmal eine ganz andere Arbeit. Und das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, so wenn ich in den Osten fahre, dass es halt von diesen Leuten ganz, ganz viele gibt, die eigentlich korrekt sind. So.
Die Autorin Olivia Wenzel ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir waren gerade bis Hildesheim gekommen, Frau Wenzel, wo Sie Kulturwissenschaften studiert haben. Was hat Sie denn A nach Hildesheim und B zu den Kulturwissenschaften gezogen damals?
Also ich habe in meiner Schule, also es war so richtiger Klotzbau in so einem Neubaugebiet in Weimar, wo es gar nicht so schön aussieht in der Innenstadt von Weimar. Da habe ich ein französisch-bilinguales Abitur gemacht. Und dann haben wir 11. und 12. Klasse Geschichte, Geografie auf Französisch gehabt und Französisch sowieso. Das war sehr entspannt und sehr schön. Wir haben viele Filme geguckt und irgendwie so dieses Französisch so beiläufig ziemlich gut lernen können. Und dann habe ich gedacht, ich möchte was studieren, wo ich einen deutsch-französischen Abschluss kriege, was aber irgendwie auch ein bisschen was mit Kreativität zu tun hat. Und da gab es damals Kulturwissenschaften dafür irgendwo in Saarbrücken, in Hildesheim und in Weimar an der Bauhaus-Uni mit Medien. Ich wollte ja nicht in Weimar bleiben. Und dann habe ich mich nur in Hildesheim beworben, weil ich irgendwie dachte, das klingt gut. Und dann war es voll okay und dieses Ganze mit dem Französisch hat sich dann auch aber schnell erledigt. Also ich habe dann so ein Auslandssemester mal angefangen. Also ich habe dann Theater in Aix-en-Provence studiert, kurz bei Marseille. Und dann habe ich gemerkt, dass das Unisystem noch mal viel verschulter ist als bei uns und dachte so, nee, das mache ich jetzt nicht. Also voll albern, dass ich jetzt wie so zurück in die Schule gehe, aber ganz viel Miete zahlen muss, um in Frankreich zu sein. Und dann waren es irgendwann nur Kulturwissenschaften. Ich dachte auch lange, ich würde so als Managerin arbeiten. Also würde so ein Filmfest oder sowas leiten. Und auf solche Jobs habe ich mich mega viel beworben. Da hat mich niemals jemand eingeladen. Dann habe ich aber mit einem Theaterstück einen Preis gewonnen und dachte, ja, okay.
Na, dann schreibe ich weiter.
Wenn da irgendjemand ist, der sozusagen meine kreative Arbeit so ernst nimmt, dann fange ich jetzt auch mal damit an, das ernst zu nehmen.
Mhm. Denn Sie haben ja früh damit angefangen. Sie haben ja vorhin erzählt, mit 15 schon Rap-Texte geschrieben. Schlechte Rap-Texte.
Ja, schlechte Raps, genau. Und dabei habe ich auch so ein bisschen singen gelernt. Und ich habe ja auch immer so Musik gemacht nebenher. Das ist ja so klischeehaft, aber ich war auch als Kind viel alleine. Ich habe viele Bücher gern gelesen und auch schnell so kleine Geschichten geschrieben. Jack verliert sein Pferd. Wo ist sein Pferd? Das habe ich dann so aufgemalt. Ich habe auch so kleine Theaterstücke geschrieben. Ich habe auch, als ich 16 war, mit ein paar Leuten haben wir selber so ein Theaterstück gemacht. Das war ganz schön. Da wurden wir dann auch so eingeladen zu den Thüringer Theatertagen. Regional wurden wir ausgewählt und die Schule war richtig stolz. Und wir natürlich auch, weil wir es ganz allein gemacht hatten. Heute, wenn ich daran denke, ist mir so voll peinlich, was wir gemacht haben. Aber ich habe schon immer einen ziemlich guten Zugang zu Kreativität gehabt. Ich konnte immer sehr schnell sehr viel Output und Material irgendwie generieren. Was ich dann aber brauche, ist jemand, der so dann mir gegenüber sitzt und sagt, guck mal, das, da wird es redundant, guck mal, das kannst du auch so. Das nochmal so fix zu machen, da brauchte ich dann fürs Buch zum Beispiel auch wirklich dringend meinen Lektor. Albert Henrichs, ein toller Mann.
Ich hoffe, er hört uns. Theater, Sie haben vorhin erzählt, in den ersten Theaterstücken waren alle Figuren weiß.
Mhm. Und das habe ich nicht gemerkt. Also es ist ja nicht ein Problem, dass sie alle weiß sind, sondern dass es keine bewusste Entscheidung von mir war. Und ich irgendwann festgestellt habe, oha, das ist eigenartig. Damit einhergehend ist ja auch eigenartig zu der Zeit, dass sozusagen auf allen Bühnen eigentlich nur hauptsächlich männliche weiße Autoren gespielt wurden, wir hauptsächlich weiße Menschen auf allen Theaterbühnen sehen. Das war ja so vor der Naunienstraße so ja noch ziemlich üblich.
Ballhaus Naunienstraße hier genau. In Berlin.
Hm. Genau, wo dann Shermin Langenhoff und Jens Hilje sind ja dann rübergegangen ans Gorki, wo auch nächstes Jahr mein Buch uraufgeführt wird.
Wenn Corona es zulässt, am Maxim Gorki Theater in Berlin. Sie sind Mitglied im Cobra-Theater-Netzwerk. Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben mit dieser Gruppe Vorschlaghammer zusammengearbeitet. Also das sind alles so, wo man merkt, wo Sie auch gerade jetzt Ihrem Lektor gedankt haben. Sie arbeiten auch gerne im Kollektiv, in der Gruppe mit anderen.
Ja, sehr. Also ich liebe schon auch das Alleine-Sein und das so eine ganz große Ruhe haben, wenn ich weiß, heute den ganzen Tag steht nichts an, ich kann machen, was ich will. Dann ist fantastisch, dann kann ich auch gut was schreiben. Aber wenn das dann einen Monat so ging, dann wird es irgendwann auch ein bisschen trostlos. Ich habe das früher immer viel gebraucht, dass ich so während des Schreibens viel Musik gemacht habe oder eben so was mit Kindern zwischendurch immer gearbeitet habe und mit Jugendlichen, weil da geht es dann halt so gar nicht um mich. Und das ist schon auch ganz angenehm für mich selbst.
Okay, die Kinder und Jugendlichen können wir jetzt hier nicht sofort ran schleppen, aber wir hören mal Musik, die sie gemacht haben. As I awake in state of limbo, willow trees fight blue. The city whispers, I am newborn. Strange Round Room heißt dieser Song von und mit Olivia Wenzel. Mit wem haben Sie da zusammen Musik gemacht?
Der Musiker heißt Akia, ist eigentlich Uli Buda. Und mit dem hatte ich auch früher eine Liveband. Wir waren mal vier, da hießen wir noch Anker. Wir haben anderthalb Jahre ganz viel geprobt und Songs geschrieben. Dann hatten wir einen großen Auftritt. Dann haben wir uns leider aufgelöst. Katastrophal. Man denkt das nicht, aber ich finde so, also Musik zu machen miteinander, das ist wesentlich schwieriger als zum Beispiel eine Freundschaft mit mehreren Leuten führen oder auch Theater mit mehreren Leuten machen. Es ist noch so viel schwieriger zu sagen, das war jetzt gut und das nicht. Also sozusagen sich auch gegenseitig zu kritisieren, weil immer alle so mit dem Allerpersönlichsten drin sind. Nämlich mit dem, was sie gerade fühlen, dass sie das gerade spielen. In unserer Band war leider die Situation, dass es gab einen Schlagzeuger, Gregor Steinbrecher, ein ganz, ganz toller Schlagzeuger, der ist sehr diszipliniert, so eine richtige Maschine einfach und hat so immer alles vorangetrieben und so auch gepusht. Und eben Uli Buda, mit dem ich gearbeitet habe, wenn er in der Laune und in der Stimmung ist, dann kommen ihm so richtig gute Ideen und dann kann er die so generieren. Aber er war jetzt nicht so der Typ, der so jetzt nochmal so krass probt. Und es hat einfach geclasht zwischen den beiden vor allem. Und ich hing dazwischen. Dann habe ich mit Uli ein bisschen weiter Musik noch gemacht als Otis Fuli. Das war auch schön, weil wir uns ja auch musikalisch voll gut verstanden haben. Und dann kam aber irgendwann das Buch. Also dann war klar, so ich habe nicht mehr so viel Zeit jetzt, Mucke zu machen, wie ich gern möchte.
Aber trotzdem, einen Roman haben Sie geschrieben, Theaterstücke haben Sie viele geschrieben, Musik gemacht. Das ist so vielgestaltig, Ihre Kunst. Erleben Sie das auch als ein Glück für sich?
Ja, also ich habe, während ich noch studiert habe, habe ich ja auch so diese Sachen gemacht und dachte immer, ich müsste mich irgendwann entscheiden, weil sonst wird das nichts. Also wenn ich immer alles ein bisschen mache, so, dann kann ich niemals was richtig gut. Und jetzt weiß ich es besser. Also, nee, jetzt weiß ich, dass die Sachen gar nicht konkurrieren eigentlich, sondern dass sie natürlich sich gegenseitig gut tun. Wenn ich gerade zum Beispiel erschöpft bin vom Schreiben und mich ein bisschen ans Klavier setze und einen kleinen Song so schreibe, dann kann ich mich ja wie so selber nochmal ein bisschen mit mir entspannen oder gebe mir so musikalisch eine kleine Massage und da kann ich auch wieder anders weiterschreiben.
Ich habe so die Vorstellung, dass es viel Selbstbewusstsein braucht, um für ein Publikum zu schreiben oder Musik zu machen.
Na, ich habe definitiv ein großes Ego. Selbstbewusstsein hatte ich lange nicht. Also ich war auf jeden Fall als Kind mega schüchtern. Wenn da so Leute zu Besuch kamen, zu meinen Großeltern oder zu meinen Eltern, dann saß ich halt hinterm Sofa versteckt, bis alle wieder weg waren. habe sehr ernst geguckt und ganz lange meine Haare gekämmt. Also schon auch so ein bisschen merkwürdig, voll verschüchtert. Und das hat sich dann so als Jugendliche geändert, als ich so angefangen habe, Theater zu spielen. Wo ich auch bis heute denke, es war so meine Rettung, mein Anker. Und das ist auch, glaube ich, deswegen auch immer noch so, dass ich diese ganzen kreativen Sachen machen kann, weil ich mich da drin ja auch selber vergessen kann. Also da geht es ja dann erstmal, wenn ich es mache, eben nicht um mein Ego oder Selbstbewusstsein oder so, sondern dass ich einfach was mache, was mir erstmal gut tut, wo ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie weiter. Jetzt die Sachen so, dass die jetzt in Öffentlichkeiten kommen und Leute das angucken, weiß ich gar nicht. Ich bin ja meistens nicht dabei und ich habe aber auch keine Angst vor Kritik, weil ich das gerade aus so kollektiven Zusammenhängen ganz doll zu schätzen gelernt habe, dass es einfach gut ist, wenn viele Leute viel Input geben, dann kommen Sachen bei rum, auf die ich allein nicht kommen könnte. Ich bin vielmehr bei so einem fabrikmäßigen, wir machen alle gemeinsam was, dass ich das als einen Begriff von so Kunstschaffen irgendwie wichtiger finde als dieses komische allein im Elfenbeinturm-Genie. Das ist doch einfach Blödsinn. So ein Quark. So, wer will denn alleine immer alleine sein und sagen, das habe nur ich allein gemacht, tada. Warum? So, es geht doch viel besser zusammen.
Die Bewegung Black Lives Matter findet jetzt ja auch in Deutschland große Aufmerksamkeit. Es wird viel über Rassismus gesprochen. Die Autorin Olivia Wenzel ist heute mein Gast. Wie erleben Sie diese Diskussion in Deutschland, Frau Wenzel?
Also ich bin ja im Moment nicht in sozialen Medien aktiv, weil ich dann nicht das schaffe an Arbeit, was ich gerne schaffen möchte. Deshalb bin ich auch nicht so mega da dran. Ich kriege manchmal von Freunden Sachen geschickt und Freundinnen, ich kriege es natürlich schon mit. Aber es ist zweischneidig. Also erstmal kann man natürlich denken, wir hatten den NSU hier, wir hatten Lübcke, wir hatten Hanau, Halle, all diese Dinge. Wir hatten sehr viel rassistische Gewalt und auch Morde. Und das hat nicht dazu geführt, dass wir in so einer Masse auf die Straße gehen. Und es braucht erst ein Video aus den USA, damit wir hier wieder rufen, Rassismus ist richtig schrecklich. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt gerade wieder Rassismus zu so einem Unwort wird. Also dass Leute wieder so mehr im Bewusstsein, habe ich das Gefühl bekommen, dass Rassismus einfach eine richtig perfide Sache ist. Martin Luther King sagt, the ultimate logic of racism is genocide. Also wenn man es zu Ende denkt, was Rassismus will, egal in welcher Form so, dann wird es einfach düster.
Und Völkermord.
Und ich glaube, das ist jetzt wieder so ins Bewusstsein mehr gedrungen, dass Rassismus tötet und dass Rassismus ganz grausame, eklige Fratzen hat. Dann gibt es aber auch so eine Situation, dass ich das Gefühl habe, also oder anders, mir hat gerade jemand erzählt, er hat ein Date gehabt mit einem jungen Mann, einem freundlichen Florian, der dann so ganz begeistert erzählt hatte, dass er sich zum Beispiel gegen Rassismus jetzt auch engagiert hat auf der Demo und der aber gleichzeitig, ohne das zu merken, diese ganzen standardblöden Fragen zum Beispiel gestellt hat. Also meinem Kumpel, seinem Date, wo kommst du her, wo kommst du eigentlich her? Aber du bist ja gar nicht, also du bist ja nicht weiß, wo kommst du denn wirklich her? Das heißt, ich glaube, es ist nochmal ein anderer Schritt, sozusagen die eigenen Rassismen zu erkennen und zu bekämpfen, als irgendwie zu realisieren, das in den USA ist scheiße und grausam. Aber das gehört ja alles zusammen. Also diese ganzen vielen Kontinuitäten von Rassismus, die müssen wir auch bei uns checken. Und da gibt es genug vor unsere eigenen Haustür zu kehren.
Ich gebe Ihnen vollkommen recht, was das Video da von George Floyd angeht. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass auch zuvor es zumindest etwas mehr Aufmerksamkeit dafür gab oder auch also zumindest eine kleine Öffentlichkeit, vielleicht mehr so in Feuilleton-Bereichen, eine kleine Welle sozusagen auch hervorgerufen durch eben Bücher, schon so vom vergangenen Herbst, also durch Bücher eben von Alice Hasters, was Weiße eben über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen, glaube ich. Ne? Oder der Roman von Jackie Tome, Brüder, auch eine afro-ostdeutsche Autorin. Und auch die Krimi-Autorin Melanie Rabe zum Beispiel ist ja eine schwarze deutsche Autorin aus Thüringen. Also ich habe schon so den Eindruck, dass auch unabhängig von diesem Video, was das jetzt natürlich nochmal mehr befördert hat, aber auch in Deutschland immer mehr schwarze Deutsche auch jetzt also hörbar und sichtbar werden, wahrgenommen werden.
Ja, das würde ich auch denken. Gleichzeitig ist ja, also wir haben jetzt glaube ich 4 oder 5 aufgezählt und das ist natürlich gemessen an wie viel hunderttausenden Büchern, die jedes Jahr erscheinen, also marginal. Das liegt ja nicht daran, dass so wenig zum Beispiel schwarze Menschen in Deutschland schreiben können oder auch türkischstämmige oder arabischstämmige oder Vietdeutsche, sondern dass das ja schon ganz früh anfängt, wer eigentlich glaubt, dass er in diesem Berufsbild existieren könnte. Oder also es hat ja sogar für mich, die ich von Anfang an mit Kultur sozialisiert wurde, in Weimar, voll lange gedauert, dass ich denken konnte, ohne hysterisch zu kichern, ich bin Autorin. Das ist ja schon mal so ein Begriff, wo ich halt an alte weiße Frauen denke und nicht, dass ich das füllen könnte. Ich glaube, für viele Leute, also gerade auch aus Arbeiterfamilien, ist es halt nochmal, also ist einfach nicht mal interessant, der Beruf. Und weil er in so Kreisen, wo man vor allem erstmal Geld verdienen muss, das Renommee, was so ein Beruf bringt, Quatsch ist, also unwichtig ist. Und da müsste man, glaube ich, ein bisschen früher schon starten. Also so viel mehr Schreibwerkstätten auch machen für Leute oder auch die Themen, die Schulbücher, all diese Sachen. Die Filmjurys, die ganzen Leute, die immer sagen, wir wollen, dass wieder dieser eine Film im ZDF läuft, den wir in der Variante wirklich schon 300 Mal gesehen haben und dann wieder nichts Neues ins Fernsehen kommt. Das spielt ja alles zusammen. Will sagen, es ist strukturell. Und dass es irgendwie 5, 6 Autorinnen of Color gerade gibt, die irgendwie in die Öffentlichkeit mehr Beachtung finden, ist schön, aber sozusagen ist viel zu wenig.
Das stimmt. Kübra Gümüşay habe ich vergessen zu erwähnen, mit der habe ich neulich auch gesprochen, aber da mir ging es jetzt um Black Lives Matter. Sie haben mir vor unserem Gespräch eine Mail geschickt mit Themen, die Sie zurzeit beschäftigen.
Ja,
und
ja.
Eines lautet Liebe. Es wird so selten von ihr als einer politischen Kraft gesprochen.
Liebe als politische Kraft. Ja, ich habe in der Zeit, in der ich ein Buch geschrieben habe, zwischendurch Bell Hooks ganz gern gelesen, All About Love, die eben sagt, was haben wir eigentlich für einen Begriff von Liebe? Immer nur so eine eigenartige Fantasie von romantischer Liebe und dass sozusagen Liebe auch nicht verbunden wird mit, man muss wirklich dafür arbeiten und nicht irgendwie, man muss sich so nur so Zeit nehmen oder so, sondern man muss auch wirklich denken so, warum liebe ich und was bedeutet das? Und wie kann ich das auch in irgendwie was Politisches übertragen? Das ist ja schon auch Kübra Gümüşays alte These, glaube ich, schon lange vor ihrem Buch hat sie ja irgendwie sehr viel gesprochen über diesen Hass, der im Internet so organisiert und on point ist. Die AfD ist da einfach mega gut drin. Die sind so PR-strategisch so 1000-mal besser als alle anderen Parteien. Diese ganzen Trolle, die sich dann verabreden und so Shitstorms machen auf irgendwelchen Posts und so. Also dieser organisierte Hass braucht eigentlich ein Gegenüber, nämlich eine organisierte Liebe, vor allem auch digital. Nicht immer nur still einen Artikel lesen und denken, ja, da stimme ich jetzt zu, sondern auch wirklich mal was Positives drunter schreiben. Ja, so eine grundsätzliche positive Einstellung in der Kommunikation im Internet miteinander. Ein bisschen großzügiger, ein bisschen weniger, auch sich so immer so korrigierend, das wäre halt, glaube ich, richtig gut.
Olivia Wenzel ist noch ein paar Minuten bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie kommt aus Weimar, hat dort Abitur gemacht. Sie haben vorhin auch mal kurz das Goethe-Schiller-Denkmal erwähnt in Weimar. Welche Rolle spielt eigentlich diese klassische Literatur, die Klassik in Ihrem Leben? Sie sind ja sicher damit in der Schule in Weimar gut traktiert worden.
Ja, es verging keine Woche, ohne dass irgendein Zitat von Goethe fiel. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, Sieglinde Zimmer, die absoluter Goethe-Fan ist. Ich habe auch als Jugendliche in der Touristinformation eine Zeit gearbeitet, angebunden an die Stiftung Weimarer Klassik, wo ich auch so einfach sehr viele Infos damals parat hatte über Weimar. Ich habe keinen so einen Kanon, dass ich voll viel so klassische Literatur gelesen habe oder die Sachen, die man jetzt sagt, Weltliteratur. Ich habe viel lieber immer Filme geguckt. Und halte mich auch nicht für so eine mega belesene Autorin. Also ich lese schon sehr gerne, aber ich schaffe es mittlerweile kaum noch, so Sachen zu Ende zu lesen, weil ich so viel mehr gucke, wie die gemacht sind, als dass ich die gerade genießen kann. Klassik ist aber auf jeden Fall so etwas, was ich halt immer für so selbstverständlich auch genommen habe im Aufwachsen. Eben gerade dieses, zum Beispiel dieses Goethe- und Schiller-Denkmal. Wenn man sich das mal überlegt, dass in der Zeit heute, in der, ich würde sagen, 13-, 14-Jährige einfach gar nichts mehr anfangen können von alleine mit diesen Texten, außer sie werden irgendwie geschickt da reingelotst, dass wir immer noch dieser Sachen so mega gedenken und viele Sachen so dabei aus dem Blick geraten. Also ich komme immer wieder mit diesem Beispiel Amo, der afrikanische Philosoph der Aufklärung. Warum stellen wir nicht so Leuten, die wie so teilweise aus der Sklaverei kommen, verschleppt worden von dem, was heute Ghana ist, nach Deutschland, die dann eine unglaubliche Bildung hingelegt haben und dann selber promoviert, Sachen geschrieben. Warum gedenken wir nicht dieser Leute auch mal mit einem Denkmal oder mit Straßennamen? Warum erinnern wir uns immer nur an alte, weiße, tote Männer?
Und nicht mal an alte, schwarze, tote Männer.
Ja, oder Frauen natürlich auch. Also in meiner Schulzeit, wenn ich zurückdenke, wir haben keine einzige weibliche Autorin gelesen. Das war ganz selbstverständlich so. Ich hoffe, das ist heute anders.
Das hoffe ich auch. Olivia Wenzel, danke für Ihren Besuch hier.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.